Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.
Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer zweiten Neuroflash-Podcast-Ausgabe. Vielleicht gleich zu Beginn noch der Hinweis, auf den Seiten der Neurodepesche können Sie nach Anhören unseres knapp 50-minütigen Podcasts 10 CME-Fragen beantworten und so bis zu 2 CME-Punkte ergattern. Macht ja in diesem Jahr aufgrund von Corona-Absagen vieler Präsenzveranstaltungen durchaus Sinn. Alle Antworten auf die Fragen basieren auf dem, was Sie gleich hören werden. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Dirk Voithaller. Er ist der Chefarzt der Klinik für Neurologie an den katholischen Kliniken Ruhr-Halbinsel in Essen. Herzlich willkommen, Herr Professor Voithaller.
Ja, ich grüße Sie auch recht herzlich.
MAO-B-Hämmer, COMT-Inhibitoren, Levodopa, alles Wirkstoffe bzw. Substanzklassen, die uns heute bei der Behandlung der Parkinson-Erkrankung vielfach bestens vertraut sind, die aber ja oft eine ganz ungewöhnliche Geschichte hinter sich haben und bis heute manchmal deshalb sogar missverstanden werden. Sie haben sich intensiv damit befasst, Herr Professor Voithaller. Beginnen wir vielleicht mit dem Klassiker Levodopa.
Ja, Levodopa hat wie viele Parkinson-Medikamente eine sehr interessante Geschichte. Levodopa ist ja eine in der Natur vorkommende Aminosäure. Sie wurde schon in der Natur identifiziert und zwar im Himalaya. Dort hat man sie in der indischen Juckbohne erstmals identifiziert und bei Hoffmann-La-Roche wurde sie dann auch synthetisch hergestellt. Levodopa wurde bereits schon 1908, war es glaube ich, synthetisiert und lag lange, lange in der Schublade oder im Schrank bei der Schweizer Pharmafirma, weil man zu der damaligen Zeit gar nicht wusste, dass Parkinson etwas mit dem Botenstoff Dopamin zu tun hatte. Das wurde ja erst in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entdeckt. Und als der Dopaminmangel als ein ganz wesentlicher Bestandteil der Symptome des Parkinson-Erkrankung identifiziert wurde, da erinnerten sich die Kollegen, dass sie mit dem Levodopa ja die Vorstufe des Dopamins in ihrem Labor bereits hergestellt hatten, sodass es damit nahe lag, eine medikamentöse Therapie auch zu entwickeln, um diesen Dopaminmangel zu beseitigen.
Jetzt haben wir das ja einige Male so in der Entwicklung von Wirkstoffen gesehen. Vielen wird vielleicht jetzt gerade auch Alexander Fleming das Penicillin vor Augen sein. War das so ein bisschen so eine Zufallsbrücke, die da oder so Zufallsereignisse, die da zusammengekommen sind?
Zufallsereignisse, vielleicht ist es eher ein Hinweis auf die Bedeutung der natürlichen Wirkstoffe, der in der Natur vorkommenden Wirkstoffe, denn wir müssen davon ausgehen und wissen es auch, dass die indische Medizin beispielsweise diese Juckbohne zur Behandlung der Parkinson-Erkrankung bereits seit Jahrhunderten einsetzt. Also dieser Substanz, die wir heute als Mucuna puriens auch kennen, das gereinigte Dopa aus der indischen Juckbohne, wurde dort im Rahmen der Naturheilmedizin angewandt. Und insofern war es vielleicht ein Stück weit schon ein gezieltes Vorgehen auch der Pharmakologen um die Jahrhundertwende, 18. bis 19. Jahrhundert, 19. bis 20. Jahrhundert. Aber Sie müssen immer daran denken, wir sind bis in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts eigentlich der These unterlegen, dass das Gehirn elektrisch arbeitet. Bis dahin spielten die Botenstoffe eine untergeordnete Rolle. Und insofern war das auch eine bahnbrechende Neuentdeckung, dass Botenstoffe für das Gehirn eine große Bedeutung haben.
Jetzt kam diese Entdeckung, jetzt wurde das Levodopa einbezogen in die Therapie der Parkinson-Erkrankung. Es traten aber auch zu Beginn, als es noch alleine eingesetzt wurde, Stichwort eine Menge Komplikationen auf, die wir auch heute noch sehen, wenn auch weniger, weil wir mehr auf Kombinationen setzen. Aber was waren denn so, wenn wir uns daran erinnern, die Komplikationen der ersten Tage?
Also die ersten Tage waren begleitet von einem Einsatz hoher L-Dopa-Dosen. Denn L-Dopa hat einen großen Nachteil. Es wird bereits im Darm metabolisiert durch ein Enzym, das wir ja Dopa-Decarboxylase nennen. Und nachdem an den Anfängen hohe Dosen, wir reden hier von 2.000, 3.000 Milligramm in der Einzeldosis, den Patienten appliziert worden sind, traten eine Menge Nebenwirkungen auf, insbesondere kardiovaskuläre Nebenwirkungen. Das wurde gelöst, nachdem die Bedeutung der Dopa-Decarboxylase identifiziert wurde, nachdem Hemmstoffe der Dopa-Decarboxylase eingesetzt wurden, die ja heute in jedem kommerziell verfügbaren Präparat enthalten sind, das L-Dopa enthält. Wir erkennen hier insbesondere eben die beiden Wirkstoffe Carbidopa und Benzeracid. Und nachdem diese Medikamente eben als Kombinationspräparat, jedes Medikament, was heute L-Dopa enthält, ist ein Kombinationspräparat eines solchen Dopa-Decarboxylase-Hemmers und L-Dopa. Nachdem das identifiziert und eingeführt wurde, war es möglich, L-Dopa in niedrigen Dosen, 100 Milligramm, 200 Milligramm, wie wir es auch heute kennen, zu geben. Und die Geschichte war dann durch eine Beobachtung gefolgt, die auch heute noch unser Eindruck von Parkinson-Patienten prägt, die wir früh mit L-Dopa behandeln. Es kam zu einem Nachlassen der Wirkung des L-Dopas. Wir bezeichnen ja diese erste Phase, in der der Patient gut auf das L-Dopa anspricht, als Honeymoon. Eine Phase, wo der Patient die Wohltat dieser L-Dopa-Therapie spürt, wo es zu einer oft kompletten Rückbildung der motorischen Symptome kommt. Aber diese Rückbildung der motorischen Symptome hält dann irgendwann auch nur so lange an, wie der Wirkstoff wirkt. Und das ist bei einer Tablette Levodopa in der Regel zwischen 3 bis 4 Stunden angesiedelt. Das Nachlassen der Wirkung führt dann zu einem Auftreten einer Off-Symptomatik, wie wir das nennen, zu einer zunehmenden Steifigkeit. Das ist die eine Seite der Medaille. Eine Gruppe der Patienten entwickelt dann aber auch Überbeweglichkeiten, Hyperkinesien oder auch bestimmte Formen von Verkrampfungen, Dystonien beispielsweise, die den Erfolg der Therapie dann limitieren. Und diese Beobachtung, die wurde in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dann gemacht, schon relativ kurze Zeit nach Einführung des L-Dopas, und limitierte seinerzeit dann auch die Anwendung in der Fläche, und man sah Grenzen der Dopa-Therapie.
Das ist ja nun das eine, die Wirkfluktuation, die Sie gerade erwähnt haben in Bezug auf die Motorik. Wenn wir jetzt ein bisschen in Geschichtsstrahl weiter in unsere Richtung gehen, dann kamen ja auch immer mehr Erklärungen auf, wie kommt es eigentlich, dass wir neben den On-Phasen, neben den Off-Phasen, neben den Verkrampfungen, die Sie eben als Beispiel nannten, den Dystonien, wie kommt es dann zu den psychischen Komplikationen, die wir darunter sehen? Da wurde immer wieder von diesem Dopa-Dysregulationssystem dann geredet, so richtig gut verstanden. Blickt man in die Literatur, scheint das noch nicht zu sein. Was wissen wir denn genau darüber?
Ja, das Dopamin-Dysregulationssyndrom ist vielleicht ein vornehmer Ausdruck für das, was man auch als Dopa-Sucht bezeichnen könnte. Dopa, Levodopa und dann in der umgewandelten Form als Dopamin scheint das Belohnungssystem zu stimulieren. Und diese Belohnung führt dann bei den Patienten dazu, nicht bei allen, aber bei einigen, dass sie das Bedürfnis entwickeln, mehr Levodopa einzunehmen. Wir haben dieses Dopa-Dysregulationssyndrom auch heute noch als ein Problem. Aber wir haben keine guten Evaluationsinstrumente, um unsere Patienten auf das Vorhandensein eines solchen Dopa-Dysregulationssyndroms zu untersuchen. Man spürt es mehr als Arzt. Es sind die Patienten, die über das Anfluten des Medikamentes berichten und dies auch mit psychischen Effekten beschreiben. Ich habe ein Wärmegefühl, ich fühle mich wohl, ich merke, das Medikament fängt an zu wirken, dann geht es mir am besten. All diese Attribute sind letztlich doch eher einer psychischen Komponente des Levodopas zuzuschreiben. Die Entwicklung dieser Dyskinesien in den Anfängen der Therapie führte dann ja auch zur Entwicklung der Dopaminagonisten, die natürlich die Therapie ergänzten. Und die Therapie, wir werden vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, ist natürlich immer eine Therapie, die sehr sorgfältig abwägen muss, die einen Spagat zwischen Dopa und Dopaminagonisten.
Kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Sie sagen es schon. Vielleicht, wenn wir vorab mal versuchen zu antizipieren, welcher Patient neigt eher zu motorischen, vielleicht auch psychischen Problemen, welcher tut das nicht, können wir bei manchen so Risikofaktoren, jetzt sind wir komplett raus aus der Geschichte und im Jetzt angekommen, können wir heute sagen, welche Risikofaktoren, BMI, andere Dinge sollten uns aufmerksam werden lassen?
Es gibt einige Attribute, wobei die auch wiederum für das Dopaminerge-Dysregulationssyndrom weniger gut untersucht sind als für die Impulskontrollstörung. Beim Dopa, die sind zwei getrennte Phänomene, die man unabhängig voneinander betrachten muss. Beim Dopamin-Dysregulationssyndrom ist es sicherlich das Körpergewicht, das eine große Rolle spielt und damit auch der BMI. Es sind auch nach meiner Wahrnehmung eher die schlanken Patienten, die dazu neigen, als die Patienten, die durch ein höheres Körpergewicht geprägt sind. Ob Männer oder Frauen häufiger unter einem Dopamin-Dysregulationssyndrom leiden, vermag ich aus meiner Erfahrung nicht sicher zu sagen. Ich sehe das bei beiden Geschlechtern. Ich glaube, dass junge Patienten häufiger dazu neigen als ältere. Und das liegt nicht nur an der längeren Behandlungsdauer, sondern ist vielleicht auch dem relativ intakten Gehirn geschuldet, das eben bei jüngeren Menschen in seiner Gesamtheit doch eine andere strukturelle Intaktheit aufweist als bei älteren Patienten.
Sie haben eben die Kombination schon angesprochen. Kommen wir vielleicht mal in Richtung der COMT und der Aufgabe. Der COMT erstmal im Organismus rein physiologisch, bevor wir zu den COMT-Hämmern und den MAO-B-Hämmern kommen. Welche Rolle genau physiologisch spielt denn eigentlich die COMT?
Die COMT oder Katechol-O-Methyltransferase ist ein ganz wichtiges Enzym im Abbau, in der Metabolisation der Katecholamine. Die COMT wurde in den 70er Jahren entdeckt und die Bedeutung im Abbau vor allem von Noradrenalin und Adrenalin. Aber sie spielt eben für alle Katecholamine eine wichtige Rolle und dazu gezählt eben auch das Dopamin. Man hat dann mit der Entdeckung verstanden, dass diese Substanz Levodopa, die ja im Körper zu Dopamin umgebaut wird, natürlich metabolischen Prozessen unterliegt. Und die COMT spielt hier eine ganz, ganz bedeutsame Rolle, wobei die Katechol-O-Methyltransferase sich sowohl im Darm, dann aber auch in den Blutgefäßen und ganz stark auch in der Leber findet, sodass das so die Zielorgane sind, wo man die COMT findet.
Die COMT hatte man gefunden, Sie haben es gerade erwähnt, man hat ihre Rolle zunehmend besser verstanden, dann lag es nahe, einen COMT-Inhibitor auf den Markt zu bringen, damit die Patientinnen und Patienten zu behandeln. So viel wir die COMT-Hämmer heute einsetzen, so viele Rückschläge gab es zu Beginn aber auch.
Ja, das ist richtig. Der erste COMT-Hämmer, der eingeführt wurde, war das Entacapone, das wir heute in Form einer Kombinationstherapie kennen. Das Entacapone wurde eingeführt und wurde zu jeder Tablette Levodopa gegeben. Das führte dann dazu, dass Patienten, die beispielsweise 10 einzelne Einnahmen hatten, dann 10-mal noch eine Tablette Entacapone einnehmen mussten, war nicht für alle Patienten so verträglich. Bevor Entacapone allerdings auf den Markt kam, gab es eine Vielzahl von COMT-Hämmern, die allesamt gescheitert sind, weil sie lebertoxisch waren. Diese Lebertoxizität war dann auch ein Problem mit dem zweiten eingeführten COMT-Hämmer auf dem deutschen Markt, das Tolcapone. Das Tolcapone hatte dann nach Zulassung auch bei einigen Patienten zu Leberenzymerhöhungen geführt, sodass wir heute einen eingeschränkten Einsatz von Tolcapone sehen, das als Zweitlinientherapie eingesetzt wird und die Kontrolle eben dieser Leberenzyme verlangt. Der neueste COMT-Hämmer ist das Opicapone. Der Vorteil beim Opicapone ist, dass es nur einmal am Tag gegeben werden muss und dass es eine etwa gleich starke Wirksamkeit hat, vielleicht etwas stärker als das Tolcapone und damit auch dem Entacapone in seiner Wirkeffizienz überlegen ist. Mit der Einmalgabe hat man natürlich einen Vorteil auch bei der Compliance und die Patienten spüren diese verlängerte Wirkung des Levodopas durch die Einnahme des COMT-Hämmers dann.
Jetzt haben Sie viel davon schon angesprochen, wo die Vorteile der einzelnen Substanzen liegen. Brechen wir es vielleicht nochmal runter. Das Thema Einmalgabe zum Beispiel kam mehrfach bei Ihnen eben zum Tragen. Wenn Sie so in Richtung der COMT-Hämmer schauen, der verfügbaren Substanzen, der heute noch verfügbaren Substanzen, was würden Sie aus Ihrer Erfahrung empfehlen? Gibt es da so etwas, wo man sagt, in diese Richtung einer Substanz sollte man eher gehen oder haben die nach wie vor fast alle ihre Berechtigung?
Also Sie haben alle Ihre Berechtigung, das würde ich schon unterstreichen. Die Kombinationspräparate, in denen das Entacapone enthalten ist, finde ich sehr charmant, weil sie uns eine Abstufung in 25 Milligramm Levodopa erlauben. Dort gibt es Kombinationspräparate, die enthalten 100, 125, 150, 175 Milligramm und so weiter. Und dadurch ist es möglich, das Levodopa fein zu titrieren. Und man hat den Comthema immer in dieser Tablette dabei. Das ist sehr charmant, denn es bedeutet, dass wir den Patienten nicht mit einer Dreiviertel, ein Viertel, ein Achtel Tablette behandeln müssen, was für die Patienten mit ihren feinmotorischen Einschränkungen häufig eine Zumutung darstellt. Das Opicapone ist natürlich charmant, weil es so Xanthepedes dazu addiert werden kann. Und bei Patienten, die jetzt relativ gleichförmig ein Nachlassen der Wirkstoffeffekte merken, beispielsweise immer vor der Einnahme der nächsten Tablette, wir bezeichnen das ja als Wearing Off, bei denen kann auch die Einmalgabe eines Comthemas einen positiven Effekt hervorrufen. Hier ist das Opicapone sehr gut geeignet, die Patienten damit zu behandeln. Wie auch natürlich als Zweitlinientherapie, wenn man das Gefühl hat, dass Entacapone vielleicht nicht stark genug wirkt. Und an dieser Stelle sehe ich auch den Nutzen des Tolcapone nach wie vor. Ein Medikament, das man auch einsetzen kann bei Patienten, bei denen man mit Entacapone nicht klarkommt und bei denen eine etwas stärkere Wirkung erreicht werden muss.
Jetzt kam irgendwann, über die Comthema haben wir jetzt ausführlich gesprochen, wir gehen nochmal in den Geschichtsstrahl zurück. Jetzt kam irgendwann auch die MAO-B-Hämmer auf den Plan, die auch noch wirkten, die auch noch gegeben wurden, die zum Teil auch eine Standalone-Wirkung hatten und zeigen. Unter welcher Vorstellung kamen die denn seinerzeit eigentlich in die Forschungslaboratorien?
Also die Entwicklung der MAO-Hämmer ist historisch ganz spannend, wie ich finde. Die MAO-Hämmer entstammen ein Stück weit einer Zufallsentdeckung. Man hatte ja 1983 durch Zufall in Amerika Menschen identifiziert, die bei der Synthese von Heroin einen Fehler gemacht haben und dadurch ein Gift hergestellt haben, das wir als MPTP bezeichnen. Und durch die Gabe dieses MPTP haben die Menschen ein Parkinson-Syndrom bei sich selber ausgelöst. Das wurde von einem amerikanischen Neurologen identifiziert, beschrieben und analysiert. Man hat dann diese chemische Substanz, MPTP, analysiert und synthetisiert und hatte das erste Mal ein experimentelles Modell, um im Tierversuch ein Parkinson-Syndrom zu induzieren. Man hat zunächst Kaninchen damit behandelt, aber diese Kaninchen haben im Unterschied zum Menschen kein Parkinson-Syndrom entwickelt. Zu dieser Zeit war die Resignation groß. Man hat sich dann erst später, Jahre später, entschlossen, Primaten, also hier Affen, damit zu behandeln. Und diese Affen entwickelten schließlich ein Parkinson-Syndrom. Bei der Analyse dieser Erkenntnis oder dieser Beobachtung stellte man dann fest, dass die Kaninchen keine Monoaminooxidase haben. Und umgekehrt dieses Enzym bei den Affen, aber auch beim Menschen vorhanden ist. Man hat die Affen dann mit einem MAO-Hämmer behandelt. Man hat das Enzym blockiert, sie erneut mit dem MPTP-Gift behandelt. Und die Affen entwickelten nun kein Parkinson-Syndrom mehr. In dieser Zeit, und wir reden ja hier über die 80er Jahre, glaubte man, dass Parkinson zum größten Teil durch biochemische, vielleicht Umweltgifte hervorgerufen ist. Und das war zu der damaligen Zeit eine ganz wesentliche Erkenntnis. Man glaubte ja, man kann das Voranschreiten der Erkrankung durch den Einsatz eines MAO-Hämmers verhindern. Also in diesem Sinne wurden die MAO-Hämmer als neuroprotektiv erachtet. Das hatte zur Folge, dass einige Studien durchgeführt worden sind, die den Nutzen der MAO-Hämmer auf das Voranschreiten, auf den Progress der Krankheit untersuchten. Zum Teil als Doppelblindversuch gegen andere potenziell neuroprotektive Substanzen, wie beispielsweise Vitamin E. Man hat in diesen Studien immer gesehen, dass die MAO-Hämmer einen besseren Effekt haben, dass die Patienten, die mit MAO-Hämmern behandelt sind, über die Beobachtungsdauer von einem Jahr, aber auch von 5 Jahren, durchweg besser zurecht waren. Daraus hat man initial in den Studien eine neuroprotektive Wirkung abgeleitet. Allerdings ist das heute revidiert, denn wir wissen, dass die MAO-Hämmer selber einen symptomatischen Therapieeffekt erreichen. Und man glaubt heute, dass wir diesen symptomatischen Therapieeffekt sehen, dass die Patienten deshalb besser zurecht waren, weil sie symptomatisch mit einem MAO-Hämmer therapiert wurden. So hat sich also die Erkenntnis etwas verändert. Aber die Hypothese, dass MAO-Hämmer eine neuroprotektive Wirkung haben, ist dann auch schließlich beim Rasagilin noch einmal in größeren Studien wieder aufgelegt worden. Und in der initialen Studie hat man solche Effekte ebenfalls beobachtet, die sich dann aber über eine Betrachtung von 5 Jahren etwas nivellierten. Heute ist es umstritten, ob Mauhämmer wirklich beim Parkinson diese neuroprotektive Wirkung haben. Und das Ganze wird so ein bisschen zur Glaubensfrage. Was machen Mauhämmer? Neben der Hemmung des Abbaus von insbesondere Dopamin im Gehirn, sie unterbinden eine chemische Reaktion, nämlich die Fenton-Reaktion, die bei der in der Anwesenheit von Eisen bei der Verstoffwechslung von Dopamin Radikale entstehen. Und diese Radikale, die werden mit verantwortlich gemacht für den Zelluntergang in der Hirnregion, die viel Eisen enthält, der Substantia nigra, also genau die Region, wo auch der Parkinson seinen Ursprung nimmt. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zur biochemischen Hypothese, dass wir eben glauben, dass diese Radikalenbildung zu einer lokalen Schädigung führt. Übrigens ist diese Hypothese auch in ganz aktuellen Studien zu genetischen Faktoren wieder von Bedeutung, denn verschiedene genetische Mechanismen beteiligen die Mitochondrien an der Entstehung der Parkinson-Erkrankung. Und hier spielt das mangelnde Energieniveau der Zellen wahrscheinlich eine große Rolle. An dieser Stelle kommen auch die Detoxifikationsmechanismen der Zelle wieder zum Tragen. Und da sind wir wieder bei der Radikalbildung, da sind wir wieder bei der Monoaminooxidase angelangt.
Da drängen sich ja Vergleiche mit anderen Substanzen bzw. Substanzgruppen auf, Herr Professor Beuthaler. Mir fallen zum Beispiel die Antidepressiva da ein. Da haben wir ja alle sehr lange die These der Neurotransmittererhöhung im synaptischen Spalt diskutiert und vielfach verfeinert. Und heute wird zunehmend klar, das alleine kann es wohl nicht sein, denn die Anhebung der Neurotransmitterkonzentration, die geschieht ja innerhalb von Stunden. Die Wirkung aber tritt erst Tage oder meist Wochen später auf. Und heute wird ja eher postuliert, dass es etwas mit einer Up- bzw. Down-Regulation verschiedener Rezeptoren zu tun hat. Ist also hier so ähnlich irgendwie. Man weiß, die Substanzen wirken, aber warum, das ist nicht so ganz klar.
Ja, also vielleicht ist der größte Unterschied die Reversibilität der Wirkung. Wir unterscheiden irreversible von reversiblen Hämmern. Und der Einsatz der Mauhämmer bei unseren Patienten war ein Stück weit dadurch limitiert, dass Mauhämmer mit bestimmten Medikamenten nicht kombiniert werden konnten, insbesondere Medikamenten, die zum Beispiel in den Serotoninstoffwechsel eingreifen, da man das Serotonergesyndrom als Nebenwirkung fürchtete. Und diese Nebenwirkung ist insbesondere mit den irreversiblen Mauhämmern verknüpft. Eine Nebenwirkung, die den Einsatz dieser Substanzen, wir reden hier insbesondere über Selegilin und Rasagilin, limitiert, während das zuletzt entwickelte Safinamid hier einen Vorteil besitzt, denn es ist ein reversibler Mauhämmer, der aufgrund seiner Struktur und seiner biochemischen Wirkung damit den Vorteil bietet, dass man ihn auch mit anderen Substanzen, also auch mit Serotoninwiederaufnahmehämmern beispielsweise kombinieren kann.
Jetzt haben wir zu Beginn ja unseres kleinen Gespräches gesagt, es gibt nun unter dem Levodopa viele psychische Komplikationen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln, aber nicht nur unter der Medikation, sondern auch als Folge der Grunderkrankung, diese nicht motorischen Symptome, die ja gar nicht so selten sind. Haben Sie so orientierend für uns eine Zahl, wie häufig treten die auf?
Also nicht motorische Begleitsymptome hat jeder Parkinson-Patient. Da können Sie sagen, das haben 100%. Die verteilen sich nur auf verschiedene Organbereiche, Organsysteme. Und wenn wir von oben nach unten durchgehen, das fängt bei der Depression an, die wir als nicht motorisches Symptom begreifen können. Das umschließt beispielsweise den Darm, die Darmtätigkeit, die Magentätigkeit, die bei vielen Patienten verlangsamt ist. Das betrifft die Schlafregulation, das betrifft die Blase, das betrifft die Wasseransammlung in den Beinen. Aber es betrifft auch so ein ubiquitäres Symptom wie den Schmerz, unter dem viele Patienten leiden. Also wenn man genau nachschaut, wenn man die Patienten genau fragt, so wird man bei jedem ein nicht motorisches Symptom finden. Die Tatsache, dass das so lange unterhalb unserer Wahrnehmung war, liegt wahrscheinlich daran, dass die Patienten jetzt nicht spontan dem Neurologen berichten, da sie diese Symptome dann doch eher dem Hausarzt berichten, der wiederum kann es nicht lösen, weil es originär ja mit der Parkinson-Erkrankung in Verbindung steht und sich schlecht therapieren lässt.
Jetzt haben Sie ja eben gerade gesagt, da müssen wir mit den Marburger-Hämmern ohnehin so ein bisschen aufpassen, wenn wir dann auf die Antidepressiva gehen, wenn wir Antidepressiva einsetzen. Die SSRI hatten Sie eben als Beispiel kurz erwähnt. Würde das dann bedeuten, wenn ich mich auf sowas vorbereiten möchte? Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Lage sein möchte, eine antidepressive medikamentöse Therapie zu beginnen, im Zuge einer Parkinson-Erkrankung, im Zuge der sich verschlechternden psychischen, psychiatrischen Situation, wäre es dann wichtig, auf den richtigen, auf den möglichst kompatiblen MAO-BMA zu setzen? Wie würden Sie das sagen?
Das ist eindeutig so. Man muss dann auf den richtigen setzen, aber wir müssen natürlich auch auf die Zulassung der Medikamente achten. Das ist auch wichtig und hier ist die primäre Therapie, in der primären Therapie junger Patienten, das Selergelin und das Rasagelin zugelassen. Das Safinamid leider, muss ich sagen, aus meiner persönlichen Wahrnehmung zugelassen zur Behandlung von motorischen Fluktuationen als Add-on-Therapie zu Levodopa. Ich bedauere das so ein bisschen, da ich glaube, dass die Substanzen sich hinsichtlich ihrer Wirkung auch hinsichtlich ihrer symptomatischen Wirkung gar nicht unterscheiden. Aber ich möchte die Kollegen natürlich darauf hinweisen, dass wir hier im Label verordnen müssen. Und wenn ein Patient dann solche Levodopa-Therapie bekommt und wenn sie wahrnehmen, da ist ein Nachlassen der medikamentösen Therapie spürbar, dann ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, Safinamid als reversiblen MAO-Hämmer einzusetzen, um dann vielleicht bei entsprechenden Patienten auch eine Antidepressivum später hinzuzugeben. Man ahnt so etwas ja bei den Patienten, wohin sich die Krankheit und die Wahrnehmung und Verarbeitung der Krankheit entwickelt. Und da gebe ich Ihnen recht, da spielt die Auswahl dann eine große Rolle.
Jetzt haben wir über einiges geredet. Wir haben über die MAO-B-Hämmer gesprochen, wir haben über die COMT-Hämmer gesprochen. Wenn Sie uns noch mal so ein bisschen helfen, wann tritt denn eigentlich der therapeutische Effekt von den MAO-B-Hämmern zum Beispiel im Vergleich zu den COMT-Hämmern ein? Dieser unterstützende Effekt in Kombination. Kann man dazu was sagen?
Ja, absolut. Also die COMT-Hämmer machen nur Sinn in Kombination mit einer Dopa-Therapie. Ein COMT-Hämmer allein gegeben hat keinen Effekt. Und deshalb ist der COMT-Hämmer immer eine Kombinationstherapie mit L-Dopa. Das ist bei den MAO-Hämmern anders. Die Monoaminooxidase verstoffwechselt ja das körpereigene Dopamin, das in unserem Gehirn ständig ausgeschüttet wird. Und wenn wir diese Metabolisation hemmen, dann stärken wir quasi die endogene Dopaminübertragung im Gehirn. Das ist auch der Grund, warum die MAO-Hemmung auch zu Beginn der Therapie Sinn macht, da wir ja gar nicht erst das L-Dopa geben müssen, bevor ein Wirkeffekt eintritt. Und das tritt unter pharmakologischen Gesichtspunkten bei allen MAO-Hämmern gleichartig auf. Das Label der Substanzen ist nur dem Umstand geschuldet, dass eben nur verschiedene Populationen in Studien untersucht worden sind.
Sollten wir aber auch nochmal darauf eingehen, Sie haben es ja eben erwähnt, wir sollten den Kollegen ganz klar auch nochmal sagen, was ist per Label, per Zulassung also möglich, was ist erstattungsfähig, was gibt dann später keine Probleme, worüber muss man nicht off-Label aufklären. Nehmen wir mal die drei MAO-B-Hämmer-Substanzen, welche darf ich auch alleine einsetzen?
Selegilin dürfen Sie allein setzen und Rasagilin dürfen Sie allein einsetzen.
Das heißt, das Safinamid wäre in dem Fall mit seiner reversiblen MAO-B-Hemmung, was wir eben gesagt haben, nur in der Kombination mit Levodopa zum Beispiel dann zugelassen und in dem Fall auch erstattungsfähig.
Genau so ist es.
Können wir nochmal auf die Leitlinie vielleicht zu sprechen oder überhaupt auf die Leitlinie zu sprechen? Wir haben viele Inhalte jetzt schon so rausgefischt. Wenn ich mir die Leitlinie anschaue, finde ich unter anderem auch die Empfehlung, COMT-Hämmer, MAO-B-Hämmer, Levodopa zu kombinieren. Warum diese synergistischen Effekte?
Weil die Wirkorte unterschiedlich sind. Es ist einmal so, dass wir mit dem COMT-Hämmer das Levodopa beeinflussen. Und dieser Effekt tritt unabhängig von der Beeinflussung des Dopaminstoffwechsels auf. Mit dem MAO-Hämmern beeinflussen wir beides. Wir beeinflussen das L-Dopa peripher, aber eben auch zentral das Dopamin. Und wir greifen hier an zwei Armen an. Das L-Dopa wird metabolisiert eben über die kommt, peripher zu einem ganz geringen Anteil, über die MAO hier vorwiegend über die aromatische Dopamin-Decarboxylase. Aber zentral ist dieser Effekt der Monoaminooxidase eben ganz exponiert, ganz hervorgehoben. Und der Effekt der Katechol-O-Methyltransferase im zentralen Kompartiment eher von untergeordneter Bedeutung. Deshalb ist es einmal eine Frage der Beeinflussung der Metabolisation von L-Dopa versus Dopamin. Und zum anderen ist es eine Beeinflussung des peripheren Kompartiments, Darm und Blut, gegenüber dem zentralen Kompartiment Gehirn.
Jetzt haben Sie vorhin angesprochen, viele der zum Beispiel nicht motorischen Syndrome, die werden oder Symptome, die werden möglicherweise gar nicht vom Neurologen detektiert, sondern vom niedergelassenen Kollegen. Das überrascht ja so ein bisschen, also hausärztlichen Kollegen, das überrascht ja so ein bisschen, wenn Sie sagen, eigentlich hat jeder Parkinson-Betroffene die Beschwerden. Sie waren nur lange nicht auf unserem neurologischen Radar. Heißt das im Umkehrschluss, entweder müssen wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit massiv fördern, den Wissensaustausch über einen Patienten untereinander oder als Neurologen anders fragen?
Ja, absolut. Also der Wissenstransfer, der Austausch zwischen Kollegen ist etwas ganz Wertvolles und Wichtiges. Und der kommt in dieser Zeit natürlich viel zu kurz, in dieser Zeit, in der wir eigentlich schon viel zu wenig Zeit auch für unsere Patienten haben. Und das Thema Zeit ist vielleicht auch der Schlüssel zum Verständnis, denn die Evaluation nichtmotorischer Symptome erfordert viel Zeit. Wenn der Patient anfängt zu berichten, und dazu hat er eigentlich natürlich das gute Recht, dann fängt er an, uns seinen Alltag zu beschreiben und die Limitationen. Und wir kommen dann über ganz viele Bereiche. Und das ist etwas, was uns natürlich heute im täglichen Alltag schwerfällt, dem Patienten die Zeit zu widmen, die ihm gebührt. Das betrifft uns Neurologen genauso wie die Allgemeinärzte, wie die Hausärzte. Und trotzdem ist dieser Dialog wichtig, dass wir das spiegeln, auch als Fachärzte und vielleicht auch als Experten, dass wir den Allgemeinärzten und Hausärzten spiegeln. Wir haben ja ein Problem, was wir auch als Neurologen vielleicht nicht lösen können. Ein Problem beispielsweise mit der Drankinkontinenz, sodass wir hier den nächsten Experten brauchen, der ein urologischer oder neurourologischer Expertise helfen kann, dieses nicht motorische Symptom anzugehen.
Eben angesprochen, wenn zum Beispiel psychische Beschwerden auftreten, wie eine Depression im Zuge der Erkrankung oder als Nebenwirkung, sei es wie es sei, dann kommt es darauf an, miteinander zu reden, weil der Hausarzt kann vielleicht dieses Problem gar nicht lösen, weil es ursprünglich mit der Parkinson-Erkrankung zusammenhängt und weil es gleichzeitig eine Limitation über die verwendeten Kombinationen gibt in den Medikamenten. Wäre es dann ein Weg zu sagen, bevor man jetzt irgendwas macht, bevor man zum Psychiater überweist, einfach bei Ihnen mal anrufen und sagen, womit sollten wir jetzt umgehen?
Ja, durchaus. Also die, um sich einen Ratschlag zu holen, um zu sagen, auch vor allem, wenn dem Hausarzt, Allgemeinarzt etwas auffällt bei einem Parkinson-Patienten, dann den Fachmann zu konsultieren, könnte das mit dem Parkinson in Verbindung stehen, um dann aus Sicht des Neurologen die richtige Medikationskombination herbeizuführen beim Patienten. Das halte ich für absolut sinnvoll. Und das betrifft jetzt gerade auch die psychischen Nebenwirkungen. Ich denke hier insbesondere an die Impulskontrollstörung. Das macht uns ganz großes Bauchgrimmen. Und das Thema Sucht verbirgt sich hier hinter. Und wir haben eben manchmal Patienten, die unter Dopaminagonisten Süchte entwickeln. Das wird uns von den Patienten häufig nicht berichtet. Aber der Hausarzt merkt vielleicht, dass es im Umfeld des Patienten zu Veränderungen kommt. Hier ist vielleicht auch der Dialog mit den Ehepartnern eher gegeben, sodass der Hausarzt einen ganz, ganz wichtigen Baustein darstellt, um uns ein Signal auch zu senden. Dein Patient entwickelt hier eine Komplikation der Therapie. Da musst du darauf achten. Also da wünsche ich mir unbedingt den Dialog.
Jetzt machen wir unseren kleinen Podcast für neurologische Kolleginnen und Kollegen, drehen wir den Spieß also mal um. Müssen dann vielleicht eigentlich die Neurologen mal bei ihren zuweisenden Hausärzten anrufen und sagen, Leute, wenn ihr eine Frage habt, ruft mich an?
Ja, also der Hausarzt als Lotse ist ja wichtig und soll so bleiben. Und ich denke, dass meine neurologischen Kollegen in der Regel auch in ihren Berichten diese Offenheit zum Ausdruck bringen, in Dialog zu treten, sofern dies erforderlich wird. Also das Auftreten von Nebenwirkungen sollte, ich glaube, da kann man sagen, das sind immer Hausärzte willkommen, den Neurologen, den Behandler anzurufen. Und ich glaube, keiner meiner neurologischen Kollegen verwehrt sich gegen solch eine Information. Das wäre absurd, das passiert nicht. Und von daher kann ich einmal für die Neurologen sprechen, dass diese Offenheit sicherlich besteht und an die Hausärzte nur noch mal appellieren, machen Sie es, rufen Sie an und diskutieren Sie über den Fall.
Jetzt produzieren wir so einen Podcast natürlich in eine Zeit hinein. Wir sind jetzt im September, der Herbst steht vor der Tür, die Corona-Zeit wird immer wieder an die Wand projiziert, die große zweite Welle. Frankreich hat wahnsinnig steigende Zahlen, Spanien hat wahnsinnig steigende Zahlen. Also man hat den Eindruck, es könnte etwas auf uns zukommen, was in vielen Fällen vielleicht zu regionalen, vielleicht auch wieder zu überregionalen Lockdowns führt. Wenn Sie mal an diese Monate sich zurückerinnern, März, April ja vor allen Dingen, wie hat das denn die Parkinson-Therapie verändert?
Also die Parkinson-Therapie hat es dadurch verändert, dass die Patienten nicht mehr zu uns kamen. Und der natürliche Verlauf der Krankheit mit den Komplikationen Probleme aufwarf. Also wir sahen es bei uns in der Klinik, dass die Patienten verständlicherweise nicht mehr zur Neuentstellung kommen wollten auf die Station. Und wir wollten und sollten die Betten ja auch frei halten, um der erwarteten Welle zu begegnen. Zum Glück ist die Welle nicht in diesem Umfang aufgetreten, wie wir das im März befürchtet haben. Das muss man ganz klar sagen. Die Betten blieben leer. Aber das hielt jetzt bis zum Sommer an. Und im Sommer kamen viele Patienten mit Problemen. Probleme, die aufgeschoben worden sind und die sich dann krisenhaft verschlimmert haben. Also viele meiner Patienten, die ich jetzt im Moment stationär betreue, die hätte man vielleicht vor 3, 4 Monaten eleganter und weicher behandeln können. Und sie wären bei einem regelhaften Kontakt doch eher abgefangen worden. Das betrifft jetzt nicht nur den stationären Bereich. Viele Patienten waren natürlich auch nicht mehr beim Neurologen persönlich, haben aus verständlichen Gründen auch den Kontakt zum Arzt gemieden. Auch für meine Kollegen war es schwieriger, die Patienten zu kontaktieren, sodass häufig nur Folgeverordnungen vorgenommen worden sind. Über das Telefon können Sie Parkinson-Patienten nicht gut einstellen, weil sie ohne Bild und ohne Video einen sehr eingeschränkten Einblick in die Krankheit und in die Symptome haben und die Patienten das nicht immer so präzise beschreiben, wie wir das sehen. Deshalb ist gerade so die Videotherapie natürlich ein Verfahren, das jetzt in dieser Zeit einen wichtigen Stellenwert gehabt hat und sicherlich noch viel größeren Stellenwert hätte, wenn es uns in der Fläche besser zur Verfügung stehen würde.
Sie haben es gerade angesprochen, Telefonie reicht ja häufig nicht, auch im Zuge vielleicht einer länger andauernden Parkinson-Erkrankung, vielleicht auch im Zuge der Begleitsymptome. Wir haben eben über die psychischen Komponenten gesprochen, wir haben über die motorischen Komponenten gesprochen, Sie haben es gerade genannt. Die Videosprechstunde war ja das Schlagwort, könnte man fast sagen, der ersten Welle. Wir machen alles per Videosprechstunde. Für den niedergelassenen Bereich mag das nun zunehmend stimmen. Da haben wir eine Verzehnfachung zum Teil der Angebote in den Videosprechstunden. Wie ist denn das bei Ihnen in den Kliniken?
Also ich nehme auch an einem Videoprojekt teil. Als Experte suchen manchmal Kollegen meinen Rat in der Unterstützung. Das ist etwas, was in der Frequenz aber bei mir nicht zugenommen hat. Also die niederschwellige Zugang zu Videotherapie ist nach meiner Kenntnis bei den Neurologen nicht so angekommen wie bei Allgemeinärzten. Aber vielleicht ist das auch ein Eindruck, den ich aus meiner klinischen Sicht nicht richtig wiedergebe. Vielleicht hat sich dort in der Fläche mehr entwickelt, als ich es wahrgenommen habe.
Wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Zukunft machen und sagen, jetzt haben wir seit vielen Jahren und wir haben ja zu Beginn so ein bisschen einen kleinen Parfumsritt durch die Geschichte der Wirkstoffentwicklung gemacht. Wenn wir mal so in die Zukunft schauen, Zukunft, vielleicht hat sie auch schon begonnen, Tiefenhirnstimulation ist ja ein Teil, das ist jetzt schon nicht mehr Zukunft, das ist eher heute. Was werden denn die nächsten 10 Jahre so bringen, wenn wir jetzt unser Gespräch in 10 Jahren machen? Jetzt lächeln Sie, ich sehe es hier, unsere Hörer sehen es natürlich gerade nicht. Wenn wir unser Gespräch in 10 Jahren nochmal führen würden, was wäre dann neu? Auf was würden Sie dann zurückblicken?
Also ich glaube, wenn man es wüsste, könnte man ein reicher Mensch werden, wenn man wüsste, auf welchen Joker man setzt. Also wenn wir die letzten 10, 15 Jahre zurückblicken, dann ist durch die Kenntnis der genetischen Faktoren, die Parkinson hervorrufen, ein großer Einblick in die Pathogenese der Erkrankung gelungen. Und das hat das Verständnis der Krankheit komplett gewälzt. Wir suchen heute nicht mehr nach dem Gift, sondern wir suchen heute nach dem Eiweiß, der genetisch determiniert Parkinson auslöst. Und wir fragen uns, wo führt diese gestörte Eiweißstruktur in der intrazellulären Kaskade zu einer Störung, die schließlich am Ende Parkinson hervorruft. Das gibt uns neue Einblicke in Degenerationsmechanismen. Wir kennen heute eine Vielzahl von genetischen Faktoren, die Parkinson hervorrufen. Es ist nicht nur ein Gen, es sind viele Gene. Und dementsprechend auch eine Kaskade von unterschiedlichen Mechanismen. Wir haben das Glück, muss man fast sagen, dass einer der Google-Gründer ein Parkinson-Gen ererbt hat und dass wir dadurch sehr viel Geld in die Forschung bekommen haben. Der gute Mann hat natürlich erforschen wollen, wie kann er den Ausbruch seiner eigenen Krankheit vielleicht verhindern. Das hat dazu geführt, dass ein kompletter Stoffwechselweg innerhalb von 3 Jahren aufgeschlüsselt werden konnte und nun an medikamentösen Therapien gearbeitet wird, die diese Stoffwechselprozesse wieder ins Lot bringen, sie korrigieren. Und das wird im Moment für viele der genetischen Mechanismen versucht. Man kann also Wirkstoffforschung viel intensiver betreiben, da wir viel detaillierter in die Zelle gucken können, da wir Modelle schaffen können, die intrazellulär die Mechanismen abbilden, von denen wir wissen, dass sie genetisch bedingt zu Parkinson führen. Wir brauchen also keinen Primaten mehr zu vergiften, um durch einen unspezifischen Mechanismus, sage ich mal, ein Parkinson-Syndrom hervorzurufen. Und das wird dazu führen, dass wir sehr viel selektiver in Zellen eingreifen. Ich erwarte eigentlich, dass wir nach und nach für die einzelnen genetischen Mechanismen Therapieverfahren bekommen werden. Ich kann nicht sagen, für welchen Gendefekt eine erste Therapie gefunden wird, aber es werden verschiedene Wirkstoffe getestet. Das sind zum Teil altbekannte Wirkstoffe. Ich möchte hier an der Stelle nur das Ambroxol einmal kurz erwähnen. Der gute Schleimlöser, der als Hustensaft häufig verschrieben wird, das Ambroxol, das bei einer Mutation, bei der sogenannten GBA-Mutation, einen zellreinigenden Effekt zu haben scheint. Da läuft in England gerade eine Studie. Ganz spannend, weil ein altbekannter Wirkstoff, den jeder von uns, glaube ich, kennt, plötzlich zu einem zweiten Leben erweckt wird. In der Fläche müssen wir natürlich neben den genetischen auch die Behandlung des idiopathischen Parkinson-Syndroms im Auge behalten. Und das wird ungleich schwieriger, weil die Mechanismen, die dann zum idiopathischen Parkinson-Syndrom führen, vielleicht eine Mischung der von mir angesprochenen genetischen Faktoren darstellen, aber vielleicht ja auch ganz andere Faktoren beinhalten. Und ob die medikamentösen Strategien, die dann zur Heilung von genetischen führen, und ich sage hier bewusst Heilung, denn das würde ja bedeuten unter Umständen, dass man auch einen Menschen behandeln kann, bei dem die Parkinson-Erkrankung noch gar nicht ausgebrochen ist und niemals ausbrechen wird. Das wird möglicherweise und hoffentlich auch für die Idiopathischen gelten, aber das kann man zum heutigen Zeitpunkt natürlich nicht garantieren. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt, das ist die Reparatur von Genen oder auch vielleicht das Einschleusen von Dopaminproduktionsstätten. Da denken wir an die DNA und wir denken an Therapie, die die DNA korrigiert. Also dann sind wir bei viralen Vektoren. Die Kooperationspartner in Luxemburg, mit denen ich einige wissenschaftliche Projekte durchgeführt habe, denen ist es bereits gelungen, eine solche Maus zu heilen, indem man einen viralen Vektor eingeführt hat und die DNA einer Maus in diesem Fall heilen konnte. Es wäre spannend, diese Effekte beim Patienten zu überprüfen. Das wirft ethische Implikationen auf. Wir sind da noch nicht so weit, aber ich glaube, in 15 Jahren werden wir so weit sein und wir werden dann solche Therapieverfahren sehen.
Also dann sollten wir unseren Podcast vielleicht auch mit 15 Jahren verlegen, die Folge 2. Was mich ein bisschen überrascht hat, Sie haben jetzt überhaupt nicht so die Aspekte der Epigenetik zum Beispiel betrachtet, sondern mehr auf die Genetik jetzt gesetzt. Gerade die Epigenetik mit den Einflüssen ja sowohl zu Lebzeiten der Person, als auch sei es traumatisch, sei es durch Vergiftungen, die in anderem Zusammenhang eben schon genannt wurden. Spielt die Epigenetik bei der Parkinson-Erkrankung eine Rolle oder ist das Ihrer Meinung nach im Moment mehr wirklich so die Genetik?
Also ich glaube, dass die Epigenetik ganz sicher eine große Rolle spielt. Aber die Epigenetik zu erforschen, ist unendlich viel schwieriger, als die Genetik zu erforschen. Bei der Genetik brauchen Sie eine Familie mit Parkinson, in der über Generationen hinweg Parkinson aufgetreten ist. Sie suchen den genetischen Defekt und Sie haben die Frage beantwortet. Bei der Epigenetik müssen Sie Kohorten untersuchen. Wir sprechen über eine Erkrankung, die einen langen, langen Vorlauf hat. Von 15, 20, vielleicht 30 Jahren. Und wenn wir uns fragen, was haben wir denn in den letzten 30 Jahren erlebt an Traumata, was haben wir zu uns genommen an Nahrungsmitteln, an potenziellen Giften, all diese Faktoren, die epigenetisch von Bedeutung sein können, dann wird es uns schwerfallen, das über einen Zeitraum von 30 Jahren zuverlässig zu benennen. Und wir werden uns sehr schwer tun, ausreichend große Kohorten zu identifizieren, die unter gleichen Lebensbedingungen standen. Wenn wir dann in krisenhafte Kohorten schauen, beispielsweise die Kriegsgeneration oder Menschen, die auf der Flucht waren oder dergleichen, Sie sprachen den Faktor psychischer Stress an, so beobachten wir hier nicht das vermehrte Auftreten von Parkinson in solchen Kohorten. Wir müssen das unterscheiden von anderen Phänomenen, wie beispielsweise dem traumatischen Zittern, was eine Beobachtung des Ersten Weltkrieges war. Aber das ist kein Parkinson in diesem Sinne. Also deshalb glaube ich, epigenetische Faktoren zu identifizieren ist ungleich schwieriger, gleitet häufiger in Hypothesen ab, die sich nicht zuverlässig untersuchen und bestätigen lassen.
Vielen Dank, Herr Professor Beuthaler. Und auf den Seiten der Neurodepesche, ich habe es zu Beginn schon gesagt, können Sie insgesamt 10 CME-Fragen beantworten und so bis zu 2 CME-Punkte ergattern. Zusätzlich gibt es viele vertiefende Links, unter anderem im Newsletter der Neurodepesche und auf der Internetseite www.neuroflash oder neuroflash.de.
Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.